Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24.
Eine Schülerin sorgte vor einigen Jahren in den sozialen Medien für Aufsehen mit dem Satz: Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in 4 Sprachen. So geht's nicht nur ihr. Viele Menschen bei uns haben wenig Wissen darüber, wie Wirtschaft funktioniert, wie sie mit Geld umgehen sollen, mit teils fatalen Folgen. Zum einen ganz persönliche, Überschuldung oder Altersarmut. Zum anderen ist es aber auch gesellschaftlich ein Problem, denn es ist schwierig, zum Beispiel als Wähler, politische Entscheidungen zu bewerten. Und wer das große Ganze nicht sieht, fühlt sich schnell benachteiligt und hilflos. Herzlich willkommen zum Verbrauchermagazin. Ich bin Christine Bergmann. Woran liegt das, dass so viele Menschen zu wenig über Wirtschaft wissen und was können wir dagegen tun? Darüber spreche ich mit meinen Gästen und das sind die Soziologin Birgit Happel und die Leiterin der Realschule in Plattling, Waltraud Eder. Herzlich willkommen Ihnen auch. Frau Eder, wissen Sie, wie viele Ihrer Schülerinnen und Schüler Taschengeld bekommen?
Naja, kommt ein bisschen auf die Altersstufe an, aber schon in der 5. Klasse sind, würde ich behaupten, ungefähr 75% der Schüler, die explizit Taschengeld bekommen. Und dann so in den 8. und 9. Klassen, würde ich sagen, sind es über 90%.
Oh, das ist eine gute Quote.
Ja.
Ja. Ich habe anderes gehört, also dass viele junge Leute kein Taschengeld mehr bekommen. Aber Frau Happel, haben Sie Taschengeld bekommen?
Ich habe es auch erst später bekommen. Und dann aber auch schon ein Budgetgeld, weil ich dann auch noch zu Hause lebte und meine Eltern getrennt waren. Dann konnte man da einfach mehr davon kaufen. Das empfiehlt ja auch das Jugendinstitut, ab einem bestimmten Alter ein Budgetgeld auszuzahlen.
Und dann vereinbaren, was davon gekauft werden muss und was nicht. Frau Eder, was muss denn Schule eigentlich vermitteln? Und geschieht es denn im richtigen Umfang?
Also wir sind schon verantwortlich, vor allem wir Wirtschaftslehrkräfte, wie auch alle anderen Lehrkräfte, das muss ich an der Stelle gleich sagen. Es können sich andere Fachlehrkräfte nicht aus diesem Thema raushalten komplett. Und unsere Aufgabe ist es tatsächlich, den richtigen Umgang mit Geld zu üben, denen zu vermitteln, die vom Wissen her und vom Können her auch vorzubereiten. Man kann nicht immer alles googeln. Man muss schon auch Dinge wissen und verstehen und Zusammenhänge verstehen. Dazu gehört, wenn man die ökonomische Bildung betrachtet, sehr viel dazu. Das ist später dann auch die berufliche Orientierung, das ist Verbraucherbildung im weitesten Sinne. Dazu gehören dann eben auch die Steuern, Versicherungen, das, was die Schülerin damals so sehr vermisst hat. Und an den bayerischen Schulen findet das überwiegend zum Großteil schon statt.
Frau Happel, diese schulische Bildung ist ja immer nur das eine. Die Eltern selber, im Elternhaus lernt man doch eigentlich den Umgang mit Geld. Denke ich jetzt mal ganz altmodisch.
Man sollte es, ja. Es gibt ja 2 verschiedene Finanzerziehungsstile, die einen gehen mehr in die Richtung, dass man eben darauf Wert legt. Es geht aber auch, und das haben wir ja schon hier in Deutschland, auch nun in Familien zum Beispiel mit einem guten Hintergrund, dass man eher so großzügig ist beim Geld. Und ja, dann lernt man eben nicht, sich das Taschengeld gut einzuteilen, wenn es immer wieder eine Finanzspritze gibt beispielsweise.
Jetzt hat ja die Frau Eder angesprochen, die ökonomischen Zusammenhänge. Wie wichtig ist es, nicht nur auf die Finanzen zu gucken, sondern eben das große Ganze zu betrachten?
Ja, das finde ich auch als Soziologin natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir auch die sozioökonomischen Voraussetzungen anschauen wollen. Und auch es geht ja nicht nur darum, das Budget gut einteilen zu lernen, sondern wir müssen auch wissen, wie wir überhaupt unsere Bildung voranbringen, wie wir unser Einkommen auch steigern können oder dann eben ja auch ja generell zu gucken, wie wir einen Finanzplan aufsetzen, aber über das ganze Leben gesehen. Und dazu muss ich natürlich auch ein bisschen Hintergründe zum Wirtschaftssystem haben, zur Finanzdienstleistungsindustrie logischerweise. Ja, einfach wirtschaftliches Wissen ist die Basis für gute, kompetente Entscheidungen über sehr viele Lebensentscheidungen, wo es auch mit hineingeht wiederum.
Frau Eder, Sie haben schon gesagt, dass die anderen Lehrkräfte nicht nur im Fach Wirtschaft da auch mitmachen müssen und dass ja Ökonomie betrifft ja oder Wirtschaft betrifft ja ganz viele Bereiche. Erkennen Sie da auch den Willen dazu, denn gerade Wirtschaft hat in Schulen manchmal ein schlechtes Image?
Das ist doch auch schwierig. Ganz klassisch, der Mathelehrer sagt natürlich, wie soll ich da Wirtschaft einbauen, und merkt aber vielleicht gar nicht, dass in diesen berühmten Sachaufgaben wirtschaftliche Zusammenhänge oft schon mit drin sind. Und wenn es dann um Prozentrechnungen oder solche Dinge geht, dann sind die Aufgabenstellungen halt auch durchaus schon auch in die Richtung, dass sie möglichst lebensnah sind. Und dazu gehört auch die Wirtschaft.
Das schlechte Image der Wirtschaft, Sie haben auch gerade genickt dazu, das kennen Sie wahrscheinlich auch, oder?
Ja, ich arbeite eben auch viel mit Fachkräften aus den Sozialwissenschaften, aus dem sozialen Bereich der Sozialpädagogik. Und die haben ja nicht umsonst auch dieses Fach gewählt. Da sind schon noch mehr Berührungsängste dann auch da als jetzt eben in anderen Fachkulturen. Und da ist es so auch meine Aufgabe, einfach die Berührungsängste abzubauen, auch ein positives Geldbewusstsein zu vermitteln, weil ja, die individuellen Handlungskompetenzen beim Geld, die sind eben ganz wichtig. Also so wie wir mit Geld heute umgehen, so haben wir dann auch in 10 Jahren wieder einen neuen Baustein gelegt. Und da muss man, wie Sie eingangs auch gesagt haben, größer denken und auch langfristig eben denken.
Mhm. Frau Eder, in der Schule ist es, ich kenne es noch von früher, dass da auch sehr viel Angst war, zum Beispiel Wirtschaft in die Schule zu bringen, in Form von Unternehmen, in Form von Banken, die vielleicht ja was dazu tun würden, ja, zur finanziellen und wirtschaftlichen Bildung. Aber man hat immer Angst, dass da Werbung gemacht wird. Ist das heute noch genauso?
Insgesamt ist es sehr viel besser geworden. Dem vielleicht auch Datenschutz sei Dank. Daten dürfen nicht mehr einfach so abgegriffen werden, und insofern kommen die Experten von außen, egal jetzt Banken, Versicherungen, die Wirtschaft an sich, Unternehmen und dergleichen, als Experten rein und bringen ihr Wissen bei den Schülern an. Und das kommt natürlich auch sehr gut an, weil Leute von außen beim Schüler immer authentischer wirken als die Lehrkraft, die ja das vermitteln muss, laut Lehrplan. Mhm. Und so ist es doch etwas intensiver tatsächlich.
Mhm. Frau Happel, jetzt gibt es ja den Aktionsplan im Bundesfinanzministerium, die ja jetzt das angehen wollen, dass mehr Bildung, mehr Finanzbildung zu den Bürgern kommt. Können Sie uns ein bisschen schildern, um was es da geht?
Also es wird mit in Zusammenarbeit mit dem Bundesbildungsministerium findet diese Initiative statt, also Initiative Finanzielle Bildung. Und sie beruht auf 3 Säulen. Eine Finanzbildungsplattform, da sind jetzt Angebote von öffentlicher Hand drauf, zum Beispiel Bundesbank und BaFin. Dann wird es eine Ausarbeitung einer nationalen Finanzbildungsstrategie geben, wie sie in sehr, sehr vielen Ländern auch schon seit Jahren gang und gäbe ist, auch in den OECD-Ländern in der überwiegenden Zahl. Also wir sind eigentlich Schlusslicht, dass wir keine nationale Finanzbildungsstrategie hatten. Und dann werden, und da wurde jetzt auch schon die Richtlinie veröffentlicht, Forschungsgelder bereitgestellt, um auch den Bereich besser zu erforschen, damit wir eben wissen, ja, wo brauchen wir ganz speziell noch neue Angebote oder welche Gruppen sind denn auch vielleicht vermehrt in den Blick zu nehmen.
Diese Strategie wendet sich aber an alle Bürger, ne? Ja. Jetzt nicht speziell an Schulen.
Nein, nein, das ist eine nationale Finanzbildungsstrategie, wo auch die Erwachsenenbildung, also es ist eigentlich auch eine lebensbegleitende finanzielle Bildung, nicht jetzt speziell, weil wir haben ja den Föderalismus, da muss die Bundesregierung, kann ja da jetzt nicht den Hut für die Länder aufsetzen. Und deswegen, also ich befürworte das auch, dass es eben dieser lebenslange Ansatz gewählt wurde. Und man kann ja beispielsweise auch die frühkindliche Bildung stärken. Dann hat man um das Thema Föderalismus auch ein bisschen umgangen.
Wie können Sie das nutzen, dieses Angebot jetzt für die Schule zum Beispiel?
Also wir waren ja auch vor Ort. Wir sind ja auch involviert. Es ist auch wichtig, dass man die Bildungsinstitute, Schulen und dergleichen auch mit hier reinnimmt, weil wir diejenigen sind, die es ja in erster Linie mal den Jugendlichen oder den Kindern auch vermitteln sollen. Man muss aufpassen, sage ich jetzt ganz offen, dass es nicht verpufft, dass man nicht wieder viele Ideen hat und zusammenträgt und dass es dann aber wieder womöglich im Sande verläuft.
Müssen wir nicht sowieso auch schauen, dass wir das ein bisschen bündeln, denn Informationen zu Finanzen und Wirtschaft gibt es haufenweise.
Ja, richtig.
Nur man verliert sich ja komplett darin. Ja? Man bräuchte so einen Wegweiser.
Genau, das kann jetzt hier natürlich helfen, dass wir einfach abstecken, welche Inhalte, wer kann was liefern, in welchem Umfang liefern, und dass man hier dann national quasi zusammenarbeitet.
Und ich möchte noch ergänzen, viele neue Angebote, die jetzt entstanden sind, die sind ja gerade auch in diese Lücke hineingedrungen, in die der Staat eben jahrelang gelassen hat. Und da Ist es aber doch auch wichtig zu wissen, ja, was steht da für eine Qualität dahinter? Werden diese Angebote evaluiert? Was ist überhaupt das Geschäftsmodell? Und da hilft natürlich dann auch wiederum so eine Strategie, dass man da auch gucken kann, wie sind eben die Angebote gestrukturiert? Ja. Welche Interessenkonflikte sind da möglicherweise auch dabei? Und dass auch eben die mündigen jungen Bürgerinnen und Bürger und auch Ältere das dann unterscheiden lernen und auch gut einschätzen können.
Ich habe vorhin schon mal das schlechte Image von Wirtschaft angesprochen. Wie ist denn das bei den jungen Leuten, bei den Schülerinnen und Schülern? Interessieren die sich überhaupt für dieses Thema oder ist da auch so eine Wirtschaft?
Auch das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Also ich habe ja jetzt in der 5. Jahrgangsstufe Alltagskompetenz mit eingebaut, also Verbraucherbildung, wenn man so will, im weitesten Sinne. Da kann man ganz, ganz viel reinpacken.
Handyverträge.
Und Handyverträge zum Beispiel. Und wenn ich da in dieser ersten Stunde die Kinder abfrage, was denn so interessiert, dann landen die tatsächlich bisher alle immer bei dem Thema, wie gehe ich mit Geld richtig um. Und ich finde es das spannend, dass das eigentlich von Interesse für alle ist. Und da steige ich auch immer gleich ein. Und so kann man die gut heranziehen. Und man muss natürlich auch praxisorientiert denken an den Schulen. Und man muss auch mal rausgehen. Und man muss auch mal sagen, okay, wie ist denn ein Supermarkt aufgebaut eigentlich? Mit welchen Tricks arbeiten denn die? Und so Geschichten, also all das gehört ja auch hier dazu.
Wenn die Schülerinnen und Schüler sind das eine, Frau Happel, wie erwische ich denn Erwachsene, die noch nicht das Wissen haben?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Da gibt es auch Unterschiede. Die einen, die sich sowieso vielleicht schon gut informieren, die gehen dann auch vielleicht in ein Abendangebot, einen Vortrag oder machen da einen Workshop oder buchen ein Bildungswochenende zum Beispiel. Und andere, die vielleicht wirklich Grundbildungsbedarf haben, die erreicht man sehr schwierig oder schlecht. Und deswegen ist es ja da gerade auch wichtig, wenn wir das Thema Chancengerechtigkeit da bei der Finanzbildungsstrategie einbinden wollen, zu schauen, wie wir diese Gruppen dann auch erreichen können. Dass wir zum Beispiel hingehen zu denen, wenn jetzt ein Frühstück irgendwo stattfindet. Also zum Beispiel, ich komme ja aus Aschaffenburg, da gibt es so eine Initiative Migranten für Migranten. Da findet immer einmal in der Woche oder einmal im Monat ein Frühstück statt. Und da kann man auch dazugehen und dann solche Bildungsangebote auch einfließen lassen.
Das sind aber natürlich auch immer Dinge, die muss man aktiv angehen.
Natürlich.
Gibt es auch Strategien, wo man ja sagen kann, man kann sie ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Also da gibt es ja in der Verhaltensökonomie das berühmte Nudging. Wie man in der Geldanlage gibt es auch Überlegungen, dass man das eben so organisiert, dass man austreten muss. Und dann muss man sich beschäftigen mit solchen Themen.
Ja.
Mit der Rente wäre das vielleicht auch noch eine Möglichkeit, die verstärkt angegriffen werden sollte.
Ja, andere Länder sind da auch schon viel weiter. Zum Beispiel in Singapur, die hatten schon, ich glaube, seit 10 Jahren auch schon eine Strategie. Da sieht man auch an Bushaltestellen dann irgendwelche Hinweise, also staatlicherseits gefördert, jetzt keine Werbeanzeige. Und da ist es auf jeden Fall ein guter Weg. Das hatte auch jetzt auf der Finanzbildungskonferenz die Professorin, die ja da führend auch in dem Thema ist, die immer eben schon seit vielen Jahren erforscht, wie hoch der Anteil der Bevölkerung ist mit finanzieller Bildung oder die dann eben auch die Messungen macht. Die Anna-Maria Lusardi sagte auch in Italien, dass zum Beispiel in den Daily Soaps das Thema vorkommt. Ja? Und dann ja einfach mehr darüber sprechen, eine Öffentlichkeitsarbeit, damit auch die Hemmschwellen noch geringer werden. Ich denke, da hat sich in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel getan. Aber ja, es ist immer noch tabuisierter als in anderen Ländern, bei uns zum Beispiel auch über Gehalt zu sprechen.
Ja, ja. Jetzt gibt es im neuesten Gutachten des Sachverständigenrats einen Vorschlag, dass man Kindern von 6 bis 18, glaube ich, ist es geplant, 10 Euro im Monat gibt, die dann angelegt werden sollen in einen Fonds, damit sie einfach lernen, damit umzugehen. Halten Sie das für eine gute Idee?
Jein. Auf lange Sicht natürlich, weil ich weiß, was rauskommen kann am Schluss. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Kinder und Jugendliche diesen Zusammenhang schon erkennen können, weil diese Langfristigkeit ist für die ja oft nicht präsent oder die können sich darunter nichts vorstellen. Und darum bin ich eher in zeitlichen, kürzeren Abständen, fände ich es besser, weil die das besser verinnerlichen können. Man braucht, je jünger Kinder sind, umso schneller muss man was vorzeigen können, damit sie es verinnerlichen können, weil sie dann ein Ergebnis vorliegen haben.
Ja, sie brauchen sozusagen die Steigerung des Wertes schneller und können nicht abwarten.
Richtig, das ist ja auch so, gib einem Kind einmal Schokolade und sag, wenn du es 10 Minuten liegen lässt, dann bekommst du 2.
Funktioniert nicht.
Ne? Oft nicht.
Ja. Eine Bevölkerungsgruppe, die vor allen Dingen Sie, Frau Happel, in den Blick oft genommen haben und auch das Buch darüber geschrieben haben, sind die Mütter, sind die Frauen, die vor allen Dingen Frauen und Mütter, die Pause machen für ihre Kinder, die dann oft in eine finanzielle Falle laufen.
Beim Wort Pause bekomme ich dann schon einen kleinen Ausschlag. Ja, man muss da auch aufs Wording, finde ich, schauen. Also, dass wir nicht sagen, die Frauen arbeiten nicht, sondern sie arbeiten unbezahlt.
Ja.
Und dass wir da eben gucken, ja, wie können wir den Anteil der bezahlten und unbezahlten Arbeit so austarieren, dass eben auch Männer unbezahlte Arbeit mehr übernehmen, um nicht ja die Existenz der Frauen zu gefährden, sobald sie ein Kind bekommen haben. Und schon 2012 war das im Familienbericht eben ein Kind als biografisches Risiko benannt. Und ich finde, in so einer reichen Wirtschaftsnationen wie bei uns sollte das nicht der Fall sein. Und da haben wir einfach noch sehr viele Hürden. Also das Lebenserwerbseinkommen der Frauen ist ja ungefähr nur halb so hoch wie das von den Männern. Und wenn man sich dann die Frauen ohne und Frauen mit Kindern anschaut, dann sieht man eben noch mal einen Sprung, wo man ja sagen kann, ja, die Frauen holen schon seit Jahren auf, wir haben die besseren Bildungsabschlüsse und trotzdem lässt sich es nicht immer in die Karrieren transformieren. Und wenn man dann eben aber nochmal differenziert, Frauen und Mütter, dann muss man sehen, ja, die Mütter sind einfach zurückgefallen und sie haben nicht dieselben Möglichkeiten. Ich meine, wir haben jetzt eine Care-Krise, Kinderbetreuungsprobleme. Das ist natürlich eine gute Rahmenbedingung oder das muss eine stabile Rahmenbedingung sein, um die Vereinbarkeit zu gewährleisten. Mhm. Und wenn ich dann einfach montags einen Anruf bekomme, heute Mittag schließt jetzt die Kita, wir können es nicht mehr verantworten, so und so viele Kinder bei nur 3 Fachkräften, ist einfach ganz, ganz schwierig. Ne?
Wie ist denn die Lage auch bei den jungen Mädchen eigentlich, würde ich gerne mal wissen. Also wie stellen die sich ihre Zukunft vor? Wollen die weiterhin bezahlt arbeiten, wenn sie Kinder kriegen? Oder geht das wieder eher zurück? Möchten sie doch lieber mehr die Care-Arbeit übernehmen? Und wie stellen sie sich den Ausgleich vor? Machen sie sich überhaupt schon Gedanken?
Ich fürchte Letzteres. Mhm. Die machen sich viel zu wenig Gedanken darüber. Und sie sehen, glaube ich, auch manchmal die Notwendigkeit noch nicht, die Bildung so zu nutzen, dass man sie langfristig für sich persönlich auch einsetzen kann. Also sowohl finanziell als auch von mir aus auch vom Prestige her oder wie auch immer. Hat auch ein bisschen mit Erziehung zu tun, dass man die Mädchen auch dorthin bringt, dass sie durchaus auch gewisse Posten und so weiter erreichen können, die früher weit entfernt waren für die Mädchen. Und da muss man schon ansetzen, und das kann ich schon auch beobachten, dass die Mädchen ihr künftiges Leben eher abhängig machen von, okay, ich mache jetzt eine schöne Ausbildung, ich gehe vielleicht auch noch auf die Voss, studiere auch noch, aber dann ist sehr häufig schon so dieses Klischee leider da zu beobachten.
Immer
dass
noch.
Dann heiraten und Kinder und dann mal zurücktreten. Und was dann mit mir ist, ist nicht mehr unbedingt in meiner Verantwortung, meinen Sie.
Und dann müssten Sie aber eigentlich ja das Verhandeln anfangen. Ne? Also es ist ja auch nicht nur von der Förderung des Staates oder der Bereitstellung von Kita-Plätzen, sondern es ist ja auch eine Selbstverantwortung da dabei.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde noch ergänzen wollen, dass die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt gegenüber den Fürsorgeleistenden auch unterschätzt wird. Also bei der Rückkehr aus der Elternzeit, da sagen fast 70% der Frauen, dass sie eben schlechte Erfahrungen, diskriminierende Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt gemacht haben. Entweder, dass sie vorher ein Team hatten, haben jetzt dann keine Verantwortung mehr, Führungsposition sind nicht in Teilzeit möglich und so weiter. Und dieser Schritt, der hat sehr, sehr viele langfristige Auswirkungen. Das wird dann einfach unterschätzt, wie schnell man dann auch beim Arbeitsmarkt schon auch als ungelernt gilt. Ja, da muss man auch mal mit den Arbeitsagenturen reden. Nach ein paar Jahren, da gilt die Ausbildung nicht mehr viel. Dann gilt man schon als ungelernt. Und das sind eben einfach sehr, sehr problematische Mechanismen, die da greifen. Aber nochmal auch zu den Rollenbildern. Ich finde, da kann man ganz früh ansetzen. Es gibt jetzt in Bayern auch eine tolle Kampagne, werde Professorin. Also, dass man jetzt nicht zu den Mädchen, die dann Lehrerin werden wollen, sagt, ja, Lehrerin ist ja auch ein ehrenhafter Beruf. Aber dass man da einfach den Blick auch nochmal weitet. Was sind denn überhaupt für Möglichkeiten für mich? Und da haben wir auch viele Stereotypen, auch nochmal in Bezug auf Geld. Gibt es ja auch viele Glaubenssätze, die mit dem Geld zusammenhängen, auch mit dem Kapitalmarkt, mit der Börsenanlage. Es sind so viele Bereiche, die dieses Thema finanzielle Bildung auch umschließt. Man muss es wirklich nur groß denken auch. Und also für mich gehört zum Beispiel auch so ein Gleichstellungswissen dazu, dass ich dann weiß, ja, okay, in der Ehe, vielleicht noch in der Steuerklasse 5, dann habe ich einfach einen negativen Erwerbsanreiz. Und sowas in den Schulen schon zu vermitteln, finde ich auch ganz, ganz wichtig.
Das gehört dann wiederum zur größeren ökonomischen Bildung und nicht nur zur Finanzbildung. Ne? Und die Jungs, wie sind die denn drauf? Also wenn ich jetzt von Ihnen höre, dass die Mädchen eigentlich fast schon wieder zurücklaufen in dieses Rollenmodell, in das Alte. Eigentlich bräuchte es ja da dann die jungen Männer, die sagen, du kannst das schon und ich helfe auch mit.
Das, glaube ich, passiert schon. Also ich denke, dass auch in vielen Familien zu Hause mittlerweile die Rollen sich etwas verändert haben und dass hier auch die Mädchen und Jungen, Frauen und Männer zumindest ansatzweise gleichberechtigt sind und auch entsprechend so agieren.
Zum Schluss ganz kurz noch die Frage auch für Sie. Was meinen Sie, das Wissen über Finanzen und Wirtschaft, ist das jetzt eine staatliche Aufgabe? Ist es eine persönliche Aufgabe? Ist es eine Art Selbstfürsorge?
Wie immer alles. Aber es muss staatlich sein. Und der Staat muss schon dafür sorgen, dass schon die jungen Menschen sich damit auseinandersetzen wollen und dass die auch die Notwendigkeit sehen. Und das muss vom Staat kommen. Von der Schulseite, wie auch immer. Das nur bei den Eltern belassen zu wollen, finde ich extrem schwierig, weil wir ja sehen, wie unterschiedlich die Elternhäuser sind und wie unterschiedlich auch zum Beispiel hier Mädchen und Jungen erzogen werden. Und drum muss es staatlich verankert sein.
Frau Happel.
Kann ich mich nur anschließen. Selbstfürsorge natürlich ab einem bestimmten Alter, wenn dann vielleicht auch nur schon eine Berufsbiografie ansteht, dann kann man da sagen, okay, ihr müsst natürlich auch mal selber gucken, wie ihr euch gut vorbereitet, auch für das Alter, gerade weil wir ja auch den demografischen Wandel haben. Aber in einem bestimmten Alter, oder ich möchte ja immer noch die Vorschule auch eben dazu nehmen, da finde ich es auch ganz wichtig, dass der Staat sich den Hut aufsetzt, um auch den Chancenausgleich zu machen bei der Chancengerechtigkeit, dass da Nachteile ausgeglichen werden. Und es ist dann einfach notwendig, dass wir da eine institutionelle Förderung auch haben der Finanzbildung.
Herzlichen Dank an die Soziologin Birgit Happel und die Leiterin der Realschule in Plattling, Waltraud Eder. Am Mikrofon war Christine Bergmann.